Im gleißenden Licht der lebendigen Zeit schäumt schneeiges Wasser Treibgut in den salzigen Wind. Das ist mein Gedicht Lebendige Zeit. Ich bin Mira Stephan und ich rede hier mit meiner wunderbaren Tochter Jill.
Hallo!
Jill?
Ja, das bin ich.
Du weißt ja, dass ich gerne Talkshows gucke.
Ja.
Weißt du, was mich da hochgradig nervt?
Ah, nee, also das noch nicht, aber wir werden es gleich erfahren, oder?
So ist es. Mich nervt diese Bauchbinde, also dieser Text, der immer unter dem Gast eingeblendet wird, der gerade interviewt wird. Also Beispiel, neulich war der Sänger Thomas Anders in einer Talkshow. Er erzählte, dass er gerne kocht. Prompt wurde unter ihm eingeblendet, Thomas Anders hat zu Hause immer die Schürze an. Oder die Komikerin Gisa Flake, da stand, ich war lange die Nebenrollen-Queen. Oder ich war schon immer laut und viel. Mal ganz ehrlich, was soll das?
Ja, okay, das verstehe ich aber auch nicht.
Also dämlicher geht's doch nicht, ne? Das will ich alles überhaupt nicht wissen. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Und das Ganze serviert mir der WDR, nicht das trashige Privatfernsehen. Also ein Appell an die Verantwortlichen, den Namen einzublenden reicht völlig. Ist auch seriöser und lenkt nicht von dem Interview ab. So, das war mein Wort zum Dienstag. Das musste irgendwie mal raus.
Ja, also ich muss ja sagen, ich finde die Bauchbinden manchmal aber schon ganz lustig. Das sind dann wahrscheinlich die trashigen Privatfernseher, die du gerade, also Privatfernsehsender, die du gerade angesprochen hast, die das einblenden und schon lustige Wortspiele machen. Und
ja, aber da war es tatsächlich der WDR, ne?
Ja, ja, eben. Aber ich muss auch sagen, dass mich das teilweise ablenkt,
ja,
wie du gerade sagtest, weil ich mich beim Zuhören ja nicht unbedingt auf diese Witze oder Wortspiele oder Infos in den Bauchbinden konzentrieren kann oder auch umgekehrt.
Eben.
Ich lese das, ne? Und kriege dann nicht so genau mit, was die Person gerade sagt, je nachdem, worauf ich mich gerade konzentriere. Also deswegen verstehe ich das schon. Aber okay, wie du gerade sagtest, werden wir nun seriös, ne? Wenn es schon die anderen nicht sind.
Genau. Wir kommen nämlich jetzt zu unserer beliebten Kulturrubrik Horomakui. Wir hatten euch ja dazu aufgerufen, uns einen Vorschlag zu schicken. Und jetzt Trommelwirbel. Ein herzlicher Gruß geht raus an Maria. Ja, sie hat sich ja Mann Hesse gewünscht.
Ah.
Hermann Hesse, mein Lieblingsschriftsteller während meiner Pubertät und als junge Erwachsene. Herzchen, Augen.
So ein Glück, dass wir genau ihn jetzt ausgerechnet bekommen haben. Klasse.
Siehste?
Eine glückliche Fügung.
Ja, also ich muss sagen, damals mit Thomas Mann oder Gottfried Benn oder Bertolt Brecht konnte ich also nicht so viel anfangen. Entweder war mir die Satzakrobatik zu konstruiert oder ihre Welt zu kalt. Aber Hermann Hesse faszinierte mich ab dem Zeitpunkt, als ich Unterm Rad gelesen habe. Also das kurze Leben des jungen Hans, der sein Leiden an dem Schulsystem beschreibt Hesse so eindrücklich und so intensiv, dass mich die Geschichte lange beschäftigt hat. Und ja, und dann waren dann noch seine Gedichte. Mich hat damals sein Gedicht Stufen beeindruckt, vor allem die Zeilen aus der ersten Strophe. Ich zitiere die jetzt mal, weil ich sie so schön finde. es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginne, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere, neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Ja, später gelesen habe ich dann auch noch die meisten seiner anderen Werke. Ich denke aber auch, dass das nicht verwunderlich war, dass mich seine Romane und Gedichte vor allem als junge Frau interessierten, denn die meisten seiner Werke haben die Suche eines Menschen nach Authentizität, Selbsterkenntnis und Spiritualität zum Thema. Also genau die Dinge, die mich damals interessierten.
Ja, dieser interessante Mann wurde 1877 in Calw im nördlichen Schwarzwald geboren. Er verbrachte seine Kindheitsjahre in Basel und Calw auch. Ach ja, und er wurde 85 Jahre alt.
Ich habe eine kleine Anekdote zu Hermann Hesse. Als kleiner Junge besuchte er das evangelische Klosterseminar Maulbronn. Schon nach 7 Monaten lief er dann davon. Damals sagte er, er wolle entweder Dichter oder gar nichts werden.
Ja gut, sehr selbstbewusst, ne?
Ja, allerdings. Ja, nachdem Hesse den Realschulabschluss gemacht hatte, schloss er sogar 2 Ausbildungen ab, als Turmuhrenmechaniker und danach als Buchhändler und Antiquar. Für die Buchhändlerlehre zog er nach Tübingen und dort blieb er rund 4 Jahre. Anschließend ging er in die Schweiz nach Basel, um als Buchhändler und Antiquar zu arbeiten. Später erhielt er die Schweizer Staatsbürgerschaft. Er hatte diese schon als Kind erworben, aber zugunsten der Württembergischen aufgegeben. Denn in Tübingen absolvierte er ja, wie gerade erwähnt, eine Buchhändlerlehre und arbeitete dort auch als Buchhändler.
Aber das finde ich ja ein bisschen komisch. Also warum hatte er als Kind schon mal die Schweizer Staatsbürgerschaft?
Ja nun, als Hesse 4 Jahre alt war, zog die Familie für 5 Jahre nach Basel. Sein Vater erwarb 1882 das Basler Bürgerrecht, wodurch die gesamte Familie zu Schweizer Staatsbürgern wurde.
Ah.
Ja, und wie gesagt, diese hatte er dann zwischendurch aufgegeben.
Okay.
Ja, sein Durchbruch als Schriftsteller gelang ihm mit dem Roman Peter Kammenzind. Es ist eine Geschichte über einen Bauernjungen, der in die Stadt zieht und Dichter werden will. 1903 erschien der Roman als Vorabdruck in der Neuen Rundschau und 1904 in Buchform beim S. Fischer Verlag. Hesse hatte aber nicht nur zu seiner Zeit mit diesem Roman Erfolg. Literaturexperten halten das Werk für den Anfang des modernen Bildungsromans.
Ja, jetzt fragt ihr euch vielleicht, was ein Bildungsroman ist. Und ja, da kann ich weiterhelfen.
Juhu!
In einem Bildungsroman wird die Entwicklung der meist jungen und männlichen Hauptfigur geschildert. Der Protagonist setzt sich im Verlauf seiner Entwicklung mit seiner Umwelt und neuen Erfahrungen auseinander.
Ja, für Hesse bedeutete der Durchbruch vor allem, dass er als freier Schriftsteller arbeiten konnte. Als allerdings 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach, meldete sich Hermann Hesse freiwillig zum Militärdienst. Weil er aber stark kurzsichtig war, wurde er als Soldat für dienstuntauglich erklärt. Stattdessen arbeitete er in der Kriegsgefangenenfürsorge, wo er die Bücherei leitete. Seine Erlebnisse dort machten Hesse zu einem entschiedenen Kriegsgegner. Doch die Kriegserlebnisse waren noch nicht alles, was Hesse verkraften musste zu der Zeit. Sein Vater starb, sein Sohn erkrankte schwer an einer Hirnhautentzündung und er und seine Frau hatten mit psychischen Krisen bzw. Depressionen zu kämpfen.
Ja, Hesse war kein einfacher Mensch, muss man wissen. Er war davon überzeugt, dass Künstlertum, bürgerliches Leben und Familie nicht zusammen funktionieren. Über die Probleme der Künstlerehe hat er unter anderem im Roman Rosshalde übrigens geschrieben. Geheiratet hat er mit 27 Jahren und zwar die fast 10 Jahre ältere Fotografin Maria Bernoulli. Sie wurde übrigens Mia genannt. Ja, und sie stammte aus einer berühmten Basler Gelehrtenfamilie und ja, sie war sehr emanzipiert für ihre Zeit. Mia hat darauf bestanden zu heiraten. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass Hesse aus eigenem Antrieb vermutlich nicht geheiratet hätte. Die Abneigung gegen die Ehe betraf nicht nur Mia, also das hat auch nachher seine beiden Ehefrauen später noch betroffen.
Das kann man schon vorwegnehmen, dass er insgesamt 3-mal verheiratet war, ne?
Ja.
Ja, also man kann sagen, dass vor allem das Zusammenleben mit Mia Hesse noch am ehesten der allgemeinen Vorstellung von einem bürgerlichen Eheleben entsprach. Sie waren 20 Jahre zusammen, hatten 3 Kinder. Das waren übrigens auch seine einzigen. Haus und auch Garten hatten sie zusammen. Mia und Hermann Hesse hatten trotz des Altersunterschiedes viel gemeinsam. Als sie ihn kennenlernte, also Mia ihn kennenlernte, war er ein Buchhandelsgehilfe in Basel, der ein paar Texte zumeist im Selbstverlag veröffentlicht hatte. Mia hat ihn wohl wirklich geliebt, davon kann man ausgehen. Zudem mochten beide die Musik und sie hatten das Ideal, nicht in großen Städten leben zu wollen. Das war Anfang des 20. Jahrhunderts wohl damals total angesagt. Und zusammen versuchten sie, dieses ländliche Leben zunächst in Geilenhofen am Bodensee auszugestalten.
Ja, interessant, ne? Dass man so das Ländliche gesucht hat und weg aus den Städten wollte.
Mhm. Ja.
Das finde ich echt sehr bemerkenswert. Also auf jeden Fall nochmal zu den beiden. Also die Ehe scheiterte, unter anderem, weil Mia Hesse unter den Belastungen zusammenbrach, die durch seine künstlerische Arbeit, Haus und Kinder entstanden. Ja, sie war in ihrer Ehe mit Hesse zunehmend überfordert von den zahlreichen täglichen Aufgaben. Er wiederum hatte dafür kein Verständnis.
Ja, er hat sie ja dann auch nicht unterstützt, ne?
Ja, genau. Eben, wenn man nämlich bedenkt, dass Hesse sich kurz nach der Geburt des dritten Kindes für Monate nach Hinterindien einschiffte, Mia mit zwei kleinen Kindern, einem Säugling, dem großen Haus und einem riesigen Garten alleine blieb, da kann man schon verstehen, dass sie an den Rand ihrer Kräfte kam, ne?
Ja.
Ja, und das alles führte dann zum Scheitern der Ehe.
Ja, trotzdem, das habe ich immer wieder gelesen, war Mia wohl eine sehr kraftvolle, unabhängige Frau und hatte grundsätzlich ihr Leben nicht nur während dieser Ehe, sondern auch offenbar ansonsten gut gemeistert. So wollte Mia von Hermann Hesse finanziell unabhängig sein und das war für die damalige Zeit eine sehr ungewöhnliche Haltung. Sie hat Klavierstunden gegeben und im Kino die Stummfilme am Klavier begleitet, hat in ihrem Haus in Ascona an Gäste Zimmer vermietet und ihnen Frühstück gemacht. Sie hat sich, so habe ich auch nachgelesen, außerordentlich fair bei der Scheidung verhalten. Allerdings musste sie um ihre Kinder kämpfen, da es zu dieser Zeit der Mann das komplette Bestimmungsrecht sowohl über das Vermögen der Ehefrau als auch die Kinder hatte. Ihre Briefe zeigen, dass sie, wie schwer sie mit Hesse gerungen hat. Dennoch verband die früheren Eheleute bis ins hohe Alter eine tiefe Freundschaft. Nach dem Ende der ersten Ehe hatte Hesse zunächst einmal eine Geliebte, nämlich Ruth Wenger. Sie wurde dann allerdings auch seine Ehefrau. Ruth Wengers Vater war ein sehr wohlhabender Fabrikant, der unter anderem die berühmten Schweizer Armeemesser herstellte. Ruths Mutter war eine bekannte Märchenschriftstellerin. Ruth himmelte Hesse an und er fühlte sich geschmeichelt. Immerhin war Hesse 20 Jahre älter als sie. In Hesses Erzählung Klingsors Letzter Sommer ist sie die Königin der Gebirge und man spürt, wenn man die Zusammenhänge kennt, dass die beiden sehr verliebt waren.
Ja, die zweite Ehe schloss Hesse, weil Ruths Vater darauf bestand. Also es war keine normale Ehe. Die beiden haben eigentlich nämlich nie zusammengelebt. Hesse scheute zu große Nähe, hatte panische Angst davor, weitere Kinder zu haben. Und das sah bei Ruth natürlich ganz anders aus, ne? Also,
ja, sie war ja auch jünger.
Ja, genau. Also in einem Brief schreibt sie von 7 Kindern, die sie sich wünschte. Und ja gut, da zog Hesse sich dann zurück. Also er schrieb, wenn sie nicht zusammen waren, die schönsten Texte, Gedichte, wundervolle Briefe der Sehnsucht. Aber bei Begegnungen kam sehr schnell Missmut auf. Also er hat nie mit Ruth eine gemeinsame Wohnung oder ein gemeinsames Haus bezogen. Und das hat sie so sehr belastet, dass sie dann krank geworden ist. Nach 3 Ehejahren verlangte sie die Scheidung.
Ja, Ruth heiratete ein paar Jahre später den 3 Jahre jüngeren Schauspieler Erich Hausmann. Sie bekam einen Sohn, Essad Hausmann, der ebenfalls als Schauspieler arbeitete. Ihr Enkel ist übrigens der Schauspieler und Regisseur Leander Hausmann. Vielleicht kennt ihr ihn aus dem Film Märchenpension oder aus dem Film Pubertier.
Ich glaube, du meinst den Film Männerpension, oder?
Was habe ich gesagt?
Märchenpension.
Nein. Da war ich jetzt durcheinander. Nein, natürlich Männerpension, ja. Ne? Das ist ja der bekannte Film.
Genau. Ich wollte nämlich gerade sagen, den habe ich, also den kenne ich nämlich auch und deswegen wollte ich mal fragen.
Nein. Also Männerpension.
Ja. Pubertier kenne ich auch.
Ja.
Auch sehr empfehlenswert. Ja, dann jedenfalls trat Ninon Dolbin-Ausländer in Hesses Leben, seine dritte Frau. Sie hatte ihn schon als Jugendliche wirklich total verehrt, ne? Und sie war 18 Jahre jünger als er.
Ui,
ja.
Nochmal eine so viel jüngere Frau.
Genau, ja, ja. Doch im Gegensatz zu Ruth machte sich Ninon keine Illusion über Hesses Persönlichkeit. Immerhin dauerte die Beziehung 35 Jahre. Ninon hatte in Wien Archäologie, Kunstgeschichte und Medizin studiert und war vor der Ehe mit Hesse mit dem Künstler Benedikt Fred Dolbin verheiratet. in der Beziehung zu Hesse, ja, da muss man schon sagen, war sie die Aktive. Also Hesse war eher passiv, hatte es sogar abgelehnt, sie zu treffen. Er wollte auf keinen Fall erneut heiraten, aber dann ermöglichte einer seiner Mäzene den Bau seines Hauses, der Casa Rossa in Montagnola. Da wurde ihm nahegelegt, seine persönlichen Angelegenheiten zu regeln. Das ist auch so geil. Also ließ er sich noch einmal den Zitat Ring durch die Nase ziehen. Ab 1931 bewohnten die beiden dann dieses Haus. Das war eine Art Doppelhaus. Also es bestand aus zwei Teilen, die zwar miteinander verbunden waren, aber jeder hatte seinen eigenen Lebensbereich. Ninon begleitete zwar das schriftstellerische Schaffen ihres Mannes, verfolgte aber auch ihre eigenen kunsthistorischen Interessen. Und das fand ich auch noch interessant, sie war oft auf archäologischen Reisen im Ausland unterwegs.
Ja, interessant ist vielleicht noch, dass also Hermann Hesses Enkelkinder und auch Freunde berichteten, dass er sehr viel Humor hatte. Er sei charmant und witzig gewesen. Natürlich immer vorausgesetzt, dass er gerade nicht an Depressionen litt. Soweit jetzt erstmal seine drei Ehefrauen und jetzt zurück zum Ersten Weltkrieg. Um all seine Gedanken und Gefühle zu verarbeiten, begann Hermann Hesse zu dieser Zeit mit der Malerei. Mehr als 3000 Aquarelle fertigte er bis zu seinem Tode an. 1927 erschien dann sein Roman Der Steppenwolf, eine Erzählung, die die Erlebnisse eines Mannes namens Harry Haller schildert, der seinen Platz in der Gesellschaft sucht. Haller leidet unter der Zerrissenheit einer geistlosen Zeit, die von Krieg, Umbruch und Orientierungslosigkeit geprägt ist. Kommt mir ein bisschen bekannt vor. Dieser Roman wurde von den Nationalsozialisten als volksfeindlich erklärt. Seine Werke waren unter den Nazis zwar nicht verboten, aber dennoch verschmäht. Zu dieser Zeit wohnte Hesse in der Schweiz und half anderen Autoren und Intellektuellen, wie zum Beispiel Thomas Mann, auf dem Weg ins Exil. Interessanterweise hatte der Steppenwolf einen wesentlichen Anteil am Welterfolg Hesses und an der Verleihung des Nobelpreises für Literatur im Jahre 1946. Im Dezember 1961 erkrankte Hermann Hesse an einer Grippe, von der er sich nur sehr schwer erholte. Er hatte schon seit längerem, ohne es zu wissen, Leukämie. Hesse verstarb 1962 im Schlaf an einem Schlaganfall.
Ja, also das ist ja, muss man so sagen, ein gnädiger Tod, wenn man schon unbedingt sterben muss, ne?
Ja, du weißt ja, ich halte es bei diesem Thema mit Woody Allen. Meine Einstellung zum Tod hat sich nie geändert. Ich bin vehement dagegen.
Ja, kann ich mich nur anschließen.
Ja, so, und mit diesen Worten sind wir ans Ende unserer heutigen Folge angelangt. Das war Erbse und Schote. Wir hören uns am 14. November wieder, denn wir machen eine klitzekleine Urlaubspause. Wir sagen Tschüss bis in 4 Wochen. Dann stellen wir euch den Schwarzmaler Edouard Manet vor und vielleicht nutzt ihr die Zeit bis dahin und hört in unseren früheren Folgen rein. Das können wir sehr empfehlen.
Ja, das würde uns auf jeden Fall freuen. Bis neulich und ihr wisst ja, bleibt erbsig.
Glück auf.
Tschüss. Tschüss.